Ein ganz kleines vorweihnachtliches Hallo im Resilienz-Podcast macht dich unkaputtbar. Mein Name ist Jojo Schweizer und wir erfahren heute zusammen, wie wir hoffentlich entspannt und auch resilient durch die Weihnachtszeit kommen. Wer uns dabei hilft? Dr. Med. Tatjana Reichert, Ärztin, Coach, Speakerin, Autorin und Weihnachtsstress erfahren hoffentlich, oder? Hallo.
Ja, hallo. Doch, schon auch.
Ich glaube, den Weihnachtsstress, den kennt jeder, oder?
Ich denke auch, das gehört irgendwie dazu.
Genau, das ganze Jahr hetzen wir schon durch einen stressigen Alltag, berufliche Verpflichtungen, Termine, To-Do-Listen, die irgendwie nie enden. Und dann freut man sich ja immer so auf besinnliche Weihnachten, ach, diese schöne Adventszeit. Ja, und die Realität ist dann, eine Weihnachtsfeier jagt die nächste, in der Schule werden Noten gemacht, man muss lernen mit den Kiddies, der Geschenke-Wahnsinn greift um sich, Streit, wo und wie man das Weihnachtsfest und die Feiertage verbringt. Die Frage ist, wo ist die Besinnlichkeit, die Zeit der Entspannung und des Beisammenseins mit der Familie? So, Tatjana, lass uns direkt reingehen, warum tun wir uns das an?
Ich weiß es nicht. Tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine kulturelle, natürlich, also klar, Weihnachten rituell, kulturell, das ist, lässt sich leicht erklären, aber dann, glaube ich, machen wir das halt einfach immer so weiter, weil es schon immer so war und überlegen gar nicht, was wir da eigentlich tun und rauschen dann immer wieder in dieselben Probleme und Fehler, in Anführungszeichen. Also ich kann es nicht ganz genau sagen, warum wir eigentlich immer wieder denselben Mist jedes Jahr wiederholen. Also Mist im Sinne von eben, was du gerade gesagt hast, diesen Stress. Also so ganz genau kann ich es dir nicht sagen.
Ja, also diese Erwartung, die man an Weihnachten hat, ist quasi dieses Bild, das man gerne hätte, oder?
Richtig, also wir haben, also natürlich sind es so ein bisschen unterschiedliche Bilder, die dann ja auch manchmal kollidieren, deswegen gibt es dann ja auch diese Streits oder Konflikte, aber wir haben eine hohe Erwartung, die manchmal so aufgeladen ist, dass wir eben genau, wie du es gesagt hast, das ganze Jahr über uns eigentlich darauf freuen, endlich dieses Jahresende zu haben, das ist damit ja verknüpft, um da zur Ruhe zu kommen. Und eben eigentlich haben wir eine ganz große Sehnsucht nach diesen ruhigen Tagen. Und ich glaube, während der Corona-Pandemie hat man das ja ganz gut gemerkt, weil da war es ja dann auch tatsächlich mal ruhiger und besinnlicher. Und viele Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, ja, schau, jetzt war es mal wirklich so, wie ich mir Weihnachten eigentlich und die Vorweihnachtszeit vorstelle. Also, dass ich da auch die 4 Wochen Advent überhaupt habe, um runterzukommen. Also diese Erwartung, dann plötzlich muss das Jahr ruhig werden, was natürlich absurd ist in einer Konstellation, wo man aber gleichzeitig die Erwartung hat, alle Familienmitglieder zu sehen, dann ganz ruhig und gemütlich am Tisch zu sitzen bei einem wahnsinnig tollen Essen und dann eben auch noch die Geschenke, die dann unglaublich toll sein sollen. Also da kommt dann einfach zu viel zusammen und realistischerweise ist es ja gar nicht möglich, das auf 3 Tage oder 3 Wochen zu verteilen.
Ja, du hast noch die Deko vergessen. Man muss alles dekorieren.
Was aber vielleicht ja das Entspannteste ist. Also das ist zumindest der Teil, der mir am meisten Spaß macht, dass ich sage, okay, dafür nehme ich mir jetzt mal einen Tag Zeit und dekoriere und danach wird es dann anstrengend. Aber genau, das ist natürlich auch noch dabei.
Was macht diese Haltung, diese Erwartung, die wir haben mit unserer inneren Widerstandsfähigkeit?
Also wenn wir es jetzt mal ganz grundsätzlich anschauen, dann ist letztlich der Mechanismus immer so, egal ob bei Weihnachten oder Geburtstagen oder anderen Sachen oder Partnerschaft, also kann man auf alles übertragen. Wir haben eine gewisse Erwartung und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, werden wir enttäuscht. Dann spüren wir ein Gefühl von Enttäuschung und das kann man auch botenstofftechnisch erklären. Also wenn unsere Erwartung erfüllt wird, dann haben wir ein ausgeglichenes Gefühl. Wenn unsere Erwartung übertroffen wird, also zum Beispiel Weihnachten ist schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe, dann bekommen wir Dopaminausschüttungen, also sowas ganz Positives. Und wenn eben meine Erwartungen sehr hoch sind, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass sie nicht erfüllt werden oder nicht übererfüllt werden und ich dann eher in dieser Enttäuschung, in diesem negativen Gefühl hängen bleibe. Und dieser Mechanismus, der ist letztlich auf alles anzuwenden. Kann man, also es ist immer dasselbe. Im Gehirn spielt sich das immer dasselbe ab. Und wir evolutionsbiologisch stecken wir ja irgendwie noch in der Steinzeit. Da gab es noch kein Weihnachten, aber da war das Prinzip im Gehirn immer auch schon dasselbe.
Und was ist jetzt schlimmer, wenn ich von mir selbst zu viel erwarte oder wenn andere von mir zu viel erwarten?
Du hattest mir diese Frage ja im Vorfeld auch schon so zum Überlegen geschickt und ich habe da wirklich lange überlegt und ich würde sagen, dass eigentlich die zu hohe Erwartung an einen selber, von einem selber, ist das schlimmere, weil es auch noch hausgemacht ist. Das Gute daran ist allerdings, dass ich ja meine Erwartungen sehr gut selbst steuern und regulieren kann. Deswegen hat es auch einen Vorteil. Andererseits sind die Erwartungen von anderen von mir ja erstmal nicht so wirklich steuerbar, natürlich auch, weil ich kann auch falsche Erwartungen setzen und ich kann mich aber auch im Vorfeld gut abgrenzen und damit ein gutes Erwartungsmanagement machen. Aber anders, also wenn wir es andersrum sehen, wenn andere Menschen zu viel von mir erwarten oder zu hohe Erwartungen, also falsche Erwartungen an mich stellen, dann sind es ja deren Irrtümer. Ja, dann haben die sich ja geirrt. Und dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Also deswegen würde ich jetzt sagen, meine eigenen zu hohen Erwartungen, die ich an mich stelle, sind, kann ich zwar gut steuern, aber das ist das, was vielleicht auch schwieriger ist.
Kann es auch sein, weil ich mich selber enttäusche und bei anderen stresst es mich vielleicht nur und das kann ich aber auch vielleicht wegdrücken.
Richtig, genau, weil das hat ja sehr viel mit dem Selbstwert zu tun, oft auch. So dieses, bin ich es wert, geliebt zu werden? Und wenn ich glaube, ich werde nur dann geliebt, wenn ich perfekt bin und die perfekte Weihnachtsfeier ausrichte, dann macht es mit mir sehr viel. Und das steht natürlich dann auch in Kombination mit dem Außen. Also man kann es wohl auch gar nicht genau trennen, weil wenn dann die anderen sagen, oh, was ist denn das jetzt hier für ein Fisch auf dem Teller, das ist ja grauselig, dann ist es für mich doppelt schlimm, wenn ich eh schon so hohe Erwartungen an mich hatte und jetzt noch die anderen davon enttäuscht sind, dann bin ich so doppelt gescheitert und das ist dann so quasi the worst case Szenario. Also im Gefühl, in Wirklichkeit ist es ja vollkommen überhaupt nicht schlimm, aber es fühlt sich so schlimm an.
Da kommen wir zur Selbstfürsorge, das machen wir ganz am Ende von unserem Gespräch, was man dann tun kann für sich selbst. Was kann ich denn aber machen oder wie schaffe ich es, meine also vielleicht unrealistischen Erwartungen an mich selbst oder auch an andere abzulegen? Gibt es da irgendeinen Trick, einen Tipp oder?
Ja, also ich denke, das Erste ist wirklich dieses, sich das überhaupt klar zu machen. Also erstmal zu verstehen, was sind Erwartungen? Also Erwartungen haben schon etwas Druckhaftes. Also da ist schon Druck dahinter. Ein Wunsch oder eine Hoffnung, das ist so ein bisschen was Weicheres. Also ich würde mir wünschen, dass wir schöne Weihnachten haben, ist was anderes, als ich erwarte mir, am 24. Dezember sitzen alle zusammen und es gibt eine gute Stimmung und ein gutes Essen. Das hat was viel Vehementeres. Das heißt, wenn wir erstmal begreifen, was es auch mit uns macht, nämlich wenn diese Erwartung dann nicht erfüllt wird, dann werde ich automatisch ein schlechtes Gefühl haben. Wenn ich das weiß, kann ich das ja auch steuern und könnte zum Beispiel sagen und es nochmal realistisch hinterfragen, also auch so ein Realitätscheck, um was geht's hier denn eigentlich? Also geht es darum, dass ich jetzt hier mit meiner Familie zusammensitzen möchte und einfach mit denen Zeit verbringen möchte oder möchte ich etwas entsprechen und jetzt sagen und irgendeiner Erwartung, die vielleicht noch nicht mal meine Familie stellt, sondern vielleicht die Gesellschaft hinterherhecheln? Oder was steckt denn dahinter? Also auch die Frage, welches Bedürfnis soll eigentlich befriedigt werden? Also vielleicht auch, wenn es um die Erwartung der Besinnlichkeit geht. Dann könnte ich mir die Frage stellen, so wofür steht es denn eigentlich? Und dann könnte ich mir überlegen, wie kann ich das auch an anderer Stelle befriedigen? Dass das nicht alles auf einen Tag oder eine Zeit im Jahr gelagert wird, sondern dass ich dann ehrlich auch sagen kann, naja gut, vielleicht schaffe ich ja zum Beispiel ein schönes Familienessen auch im Oktober oder im September. Es muss nicht an Weihnachten sein und habe aber das Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit damit befriedigt. Also, dass ich da ein bisschen genauer hinschaue, wofür steht es und was tue ich mir und anderen da eigentlich auch damit an und gleichzeitig auch den anderen gegenüber realistisches Erwartungsmanagement zu betreiben und zum Beispiel auch zu sagen, ich werde das nicht leisten können, für 10 Leute zu kochen oder ich möchte das nicht leisten. Sorry, wenn ihr dann enttäuscht seid. Wir gehen aber essen, also zum Beispiel.
Kommunikation ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Also, dass ich einfach auch sage, ich will am 24. das nicht, es ist mir zu viel, lass uns dieses Essen einfach jetzt machen.
Genau, also wirklich dieses darüber sprechen und das Interessante ist ja, dass es offensichtlich ja sehr vielen so geht und dass es ja oft eine Erleichterung gibt, wenn man dann sagt, komm, dieses Jahr kommen wir jetzt nicht am 25. dann von München nach Hamburg gefahren, um euch für einen Tag zu sehen, das ist ja auch dann noch diese Reisetätigkeit zwischen den Feiertagen, ist ja oft auch noch ein Riesenstressor, sondern zu sagen, wisst ihr was, wir kommen dafür in der ersten Januarwoche vielleicht. Und dann machen wir da ein schönes Essen. Also es ist ja auch eine artifizielle Verknüpfung mit diesem Datum. Das ist hilfreich für diese Ritualisierung, gibt auch eine Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit im Zyklus des Jahres. Hat natürlich auch also es hat ja eigentlich ausschließlich eine christliche Tradition, die wir ja eigentlich vergessen, genau. Und wenn wir das so ein bisschen lockerer nehmen und sagen würden, ja, um was geht's denn eigentlich und darüber reden, gibt es ja viele, die dann auch zustimmen würden und sagen würden, ja komm, es entspannt uns auch, wenn wir ein bisschen mehr Zeit miteinander haben und ihr dann nicht am nächsten Tag um 6 wieder losfahrt nach Ulm, um da die nächste Verwandtschaft zu besuchen.
Lass uns die einzelnen Lebenssituationen da mal ein bisschen beleuchten. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen so über die Familie gesprochen. Es gibt ja einfach verschiedene Abschnitte, in denen man sich befindet. Vielleicht kannst du uns da so ein paar Tipps geben oder Anregungen, wie man stressfrei auch durch die Adventszeit, also nicht nur durch den 24. kommt, in verschiedenen Abschnitten. Weil wir fangen ganz unten an bei den Kindern. Ich glaube, das sind ja noch die unbeschwertesten. Trotzdem haben auch die Stress, ne?
Ja, also vielleicht sollten wir nochmal überlegen, was wir da eigentlich feiern. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Ja, das ist eine rein christliche Tradition. Und die Bedeutung, die wir dem noch beimessen, hat mit dem ursprünglichen ja gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, wir sollten erstmal überlegen, um was geht es da eigentlich? Und es ist eigentlich was Schönes, ja, so Geburtstagfeier eigentlich, wenn man so möchte. Und natürlich auch die Besinnung darauf, was das denn auch für uns bedeutet. Wir können das natürlich übertragen in unser Leben, meinetwegen. Aber die meisten verstehen ja gar nicht mehr den Grund und den Anlass. Und wenn wir das aber wieder, also wenn wir jetzt eh schon zum Beispiel gar nicht mehr in die Kirche gehen und überhaupt nicht mehr glauben, dann könnten wir uns ja auch von diesem Diktat des Advents und des 24. Dezember ein bisschen frei machen und sagen, ja, ich mache das, weil ich das irgendwie nett finde und für die Kinder, weil du es jetzt angesprochen hast, die Kinder, die dann sagen, das ist ein Ritual, das gibt auch eine Struktur im Jahr, das ist ja eben auch was wirklich Gutes, das hat auch was mit Resilienz zu tun, eben dieser Resilienzfaktor der Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit ergibt sich eben auch über solche rituale Traditionen, wo wir wissen, sehr viele Menschen feiern jetzt dasselbe und sehr viele Menschen machen das Gleiche zur gleichen Zeit. Also das ist schon was Verbindendes, was uns gut tut und was auch den Kindern gut tut, wenn die dann wissen, ah ja, da sitzen jetzt die meisten so da, wobei das ja auch gar nicht mehr der Realität entspricht, weil durch unsere doch, also vor allem ja auch in Städten, multikulturelle Gesellschaft, kriegen die ja auch mit, dass ganz viele ihrer Schulfreundinnen und Freunde gar nicht Weihnachten feiern, dafür andere Feiertage vielleicht haben. Also da ist es auch nicht mehr so dogmatisch. Wahrscheinlich weicht sich das da eher auf. Und für die Kinder ist natürlich dieses Spannende, da kommt dann erst der Nikolaus am 6. Dezember oder 5. Dezember, je nachdem. Und dann kommt irgendwie das Christkind oder beziehungsweise dann der Weihnachtsmann. Das ist ja auch schon total verwischt und gar nicht mehr, wie es eigentlich sein, also ursprünglich gedacht war letztlich. Dann sind natürlich die Geschenke das Wichtige. Und dass diese Vorfreude, das ist, glaube ich, dieses Glitzern in den Augen. Und das ist, glaube ich, das, was bei den Kindern noch so stark ist, dass die da diese Vorfreude haben. Und die Vorfreude ist natürlich ein ganz stark positives Gefühl. Das ist aber ja bei Geburtstagen auch so, mit dieser großen Vorfreude.
Also meinst du, dass man mit Kindern vielleicht einfach nochmal auch, sagen wir mal, back to the roots gehen sollte? Also schon schauen, wofür steht Weihnachten eigentlich?
Naja, also ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das feiere, dann sollte ich schon so ehrlich sein und überlegen, was feiere ich da eigentlich gerade?
Ich bin ganz bei dir.
Was ist das Ritual dahinter? Und auch zu entscheiden, will ich das denn überhaupt? Es gibt ja eben genug Leute, die eigentlich, also wo man ja sagt, das ist so, also, und ich zähle mich da ehrlich gesagt total dazu, ich feiere Weihnachten, bin nicht mal getauft. Ja, also es ist so, das ist halt, ich liebe dieses Ritual, aber dann ist es auch für mich ehrlich gesagt nicht so stressig, weil ich mir denke, ja gut, ich mache halt das, weil ich jetzt irgendwie da Lust drauf habe, dann einmal im Jahr mit meiner Familie zusammen zu hocken, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Also es hat dann nicht mehr diese unglaubliche Wichtigkeit, wenn ich mir eigentlich überlege, wie sagt man, bigott ich da eigentlich bin. Das ist ja total falsch eigentlich, was ich mache. Aber ich mache es halt trotzdem und dann ist es auch in Ordnung.
Das machen ja viele so. Also das muss man einfach sagen, wenn man jetzt, also es ist ein katholisches Fest oder ein christliches Fest.
Ein christliches,
die Evangelischen sind auch dabei, ja. Aber die werden ja, das müssen wir einfach so sagen, ja immer weniger in der Welt. Ja. Und trotzdem feiern wir alle fleißig weiter Weihnachten. Gut, dann lassen wir es einfach mal, wir gehen weg von dem Christlichen, aber trotzdem, wir wollen eine besinnliche
Dezemberzeit. Ich verstehe schon, ja.
Also eine besinnliche wir nennen es eine besinnliche Dezemberzeit.
Aber es ist ja so, wir sagen ja alle dazu, Adventskalender, Adventskranz, es wird natürlich mega im kapitalistischen System ausgeschlachtet, dafür ist es ja da dann noch. Also das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum überhaupt noch Weihnachten gefeiert wird.
Und du, aber da zählen wir dann auch Ostern dazu und den Valentinstag und
ja klar, genau, Halloween jetzt und so weiter. Ja, genau. Genau, das ist alles, wird alles umgewidmet und mit neuen Erwartungen belegt, wenn man so möchte.
Ja. Sehr schön. Das ist ein ganz anderer Aspekt, aber lass uns nochmal einfach auf diese Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit kommen.
Natürlich.
Als Single oder als Alleinstehende, ja, also alleinstehend auch vielleicht als Verwitwete oder Verwitweter. Wie schaffe ich es, dieses Weihnachten hat ja doch was, Familie und alle zusammen und alle haben sich lieb und man macht dem einen Adventskalender. Und jetzt bin ich alleine. Wie bleibe ich da ungestresst oder wie bleibe ich in der Resilienz?
Ja, ich glaube, der Punkt ist ja, dass dann dieses Gefühl von Alleinsein vielleicht stärker wird und vor allem dann das ungute Gefühl der Einsamkeit aufkommen kann. Mhm. Also Alleinsein an sich ist ja noch nicht negativ belegt, das ist einfach nur eine Sache, ein Fakt. Aber dieses ich fühle mich einsam ist wirklich nicht günstig. Also da wissen wir ja auch, wenn Menschen, die sich längerfristig einsam fühlen, haben ein höheres Risiko, zum Beispiel eine Depression zu entwickeln. Und damit gibt es natürlich gefährdete Gruppen, wie du gesagt hast, Alleinstehende und vor allem vielleicht eben, wie du gesagt hast, verwitwete Menschen, die ja auch noch die Erinnerung ans Vorjahr oder vor 10 Jahren hatten, wo sie eben noch gemeinsam mit ihrer Partnerin, ihrem Partner gefeiert haben. Also ich glaube, da ist nochmal besonders schwierig und da kommt oftmals auch so ein ganz tiefer Trauerpunkt, weil einfach so ein Verlust nochmal krasser spürbar wird. Und das ist nochmal, denke ich, zu unterscheiden von jetzt jemandem, der halt alleinstehend ist und gerade keinen Partner hat. Also für diejenigen, egal wie die alleine sind und aber sich wünschen würden, mit anderen zusammen zu sein. Es ist ja nicht so, dass das alle wünschen, aber für diejenigen, die sich das wünschen würden, ist natürlich hilfreich, sich schon frühzeitig zu überlegen, wie werde ich Weihnachten gestalten. Manche fahren dann weg und sagen, ich bin ganz woanders, dann werde ich nicht so dran erinnert. Dann bin ich irgendwie, also dass ich dann so alleine bin, dann fliege ich irgendwie in den Süden, also die Möglichkeit haben. Und habe gar nicht so das Gefühl, das hier so zu verpassen, wie das bei uns halt dann auch von der Umgebung ist. Und andere sagen, ich suche mir Menschen, die auch alleinstehend sind und feiere mit denen zusammen, weil es gibt ja sehr viele Alleinstehende. Und es gibt immer mehr, also zumindest jetzt wohne ja in München und in München, dafür kann ich jetzt sprechen, gibt es sehr, sehr viele Singles und sehr, sehr viele, die in freundschaftlichen Konstellationen zusammen feiern. Also ich habe einige Freunde, die überhaupt nicht mit der Familie feiern oder mit Partnern, sondern die einfach mit Freunden einen Freundesabend machen. Also dass man das auch ein bisschen breiter denkt und auch überlegt, schon im Vorfeld, was kann ich tun, damit ich mich dann möglichst nicht einsam fühle. Und ganz ehrlich, der Tag geht auch vorbei. Also das ist auch immer noch eine gute Strategie, sich zu überlegen, es ist dann, mein Gott, dann sind es 3 Tage, an denen ich einsam mich vielleicht fühle, dann ist es auch wieder durch. Und ich kenne auch Verwitwete in meinem Umfeld und die sagen, ja, dann ist es halt doof, aber dann ist es auch wieder weg. Und übrigens gibt es ja auch in den Städten meistens Angebote, wirklich, also da gibt es dann Feiern und gemeinsame Abendessen in Restaurants. Also man muss nicht alleine zu Hause sitzen, wenn man das nicht möchte.
Ich würde da jetzt das kinderlose Paar einfach mal mit dazusetzen zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben.
Ja, aber das fand ich spannend, dass du extra nach dem Kinderlosen, ich bin ja ein kinderloses Paar.
Okay,
was ist denn da so anders?
Was ist, aber das ist doch ähnlich, wie wenn ich jetzt Single oder in freundschaftlich die Weihnachtszeit verbringe oder nicht? Erzähl mal von dir.
Naja, das ist ja, meine Familie ist halt dann mein Partner, mein Bruder, meine Eltern. Also ich bin ja deswegen nicht, ich habe ja deswegen kein anderes Weihnachten. Also ich fühle mich jetzt deswegen ja nicht einsamer oder alleiner oder es fehlt ja nichts. Also deswegen, das fand ich spannend. Also ich feier dann zum Beispiel den 24. bei meiner, bei meiner Kernfamilie, Mutter, Vater, mein Bruder. Wir sitzen dann zu viert und haben zu viert ein Abendessen. Und am 25. bin ich allein mit meinem Mann und am 26. treffen wir uns dann nochmal zum Essen mit noch der Schwiegerfamilie. So. Und also das ist, für mich ist das jetzt nicht weniger Weihnachten, nur weil ich keine eigenen Kinder habe.
Interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass du den 24. ohne Mann verbringst.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das noch so ist. Mein Bruder tatsächlich, der hat Kinder und die Kinder und seine Frau feiern bei den Schwiegereltern und er feiert mit uns in der Kernfamilie. Also man kann es ja auch anders denken. Ich muss ja nicht immer in so vorgefertigten Konstellationen sein, sondern dann fährt er halt also es ist natürlich ein bisschen, kommt es drauf an, wie weit wohnt man auseinander. In unserem Fall ist das jetzt nicht so weit, dass man das gut fahren kann. Aber warum nicht? Also
Genau. Ich finde das ganz interessant. Also das ist vor allem, bietet das auch so vielleicht auch eine Entstressung, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, ich kenne auch Menschen, die sehr gerne alleine Weihnachten verbringen und sagen, das ist der entspannteste Abend, weil da weiß ich, alle sind irgendwie anderweitig beschäftigt und ich kann in Ruhe zu Hause sitzen und es ruft auch keiner an, wenn ich nicht möchte. Also so, das ist wieder das, was wir vorher gesagt haben. Es kommt auf die Erwartung drauf an. Es kommt auf meine persönliche, individuelle Bewertung drauf an und es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern es hängt nur davon ab, wie ich mir das vorstelle und was ich dann für Defizite erlebe zwischen meiner Erwartung und der Realität. Mhm. Und wenn eben da ein großes Delta Minus ist, dann sage ich so, oh, das ist jetzt aber schlimm, dass ich alleine sitze. Und wenn ich sage, naja, toll, ich meine, Silvester feiere ich dann wieder mit Freunden. Also ich finde zum Beispiel Silvester viel stressiger im Sinne des Alleinseins als Weihnachten. Weihnachten könnte ich viel besser alleine sein als Silvester. Mhm. Persönlich einfach so, vom Gefühl her. Also insofern, es ist einfach meine persönliche, individuelle Bewertung.
Und auch, wie ich eben damit umgehe, mit diesem Gesellschaftsdruck.
Richtig.
Ja. Interessant. Ja. Kannst du uns noch was sagen zu Senioren, ältere Menschen, wie die entstresst durch die Weihnachtstage kommen?
Ja, also dieses grundsätzliche Entstressen ist ja eigentlich, dass ich mir nicht zu viel oder nicht, genau, nicht das Falsche für diese Zeit vornehme, also dass ich das realistisch einplane. Und der Stress, der kommt ja, glaube ich, in diesen Gruppen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, eher durch dieses Alleinsein und was mache ich dann mit mir, wie fange ich das auf? Oder vielleicht auch dieses, es wird von mir erwartet als Oma, wenn wir jetzt von Senioren sprechen, dann für die ganze Familie zu kochen, dann sollen wie die letzten 20 Jahre sollen alle Familienmitglieder zu mir kommen und ich muss dann das perfekte 25. Dezember Weihnachtsmenü kochen, aber ich kann es vielleicht einfach nicht mehr oder ich will es vielleicht einfach nicht mehr. Und auch da ist es ja dann wieder in der Selbstverantwortung zu sagen, Leute, ich würde es gerne, aber es geht nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann kann man ja auch die Frage stellen, welche Ideen habt ihr denn, wie wir das Weihnachtsfest gestalten können, vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Und dann geht es nicht darum zu sagen, dann feiern wir bei dir und direktiv zu sagen, dann machen wir es jetzt so, sondern eher, wir können doch alle ins Boot holen, also Kommunikation und fragen, sind denn eure Wünsche, was sind eure Erwartungen, wie können wir es denn machen? Und weil aber dieses Thema so emotional aufgeladen ist, aus Gründen, die ich jetzt tatsächlich einfach nicht beantworten kann, ist es oft so, dass man dann ganz schnell in so Dogmatismen kommt und sagt, nein, also Weihnachten muss für mich so sein, nur dann ist es Weihnachten. Und da sich ein bisschen aufzuweichen und auch zu sagen, naja, eben wie vorher gesagt, worauf kommt es denn an? Wie können wir denn verhandeln? Ist es denn in Ordnung, wenn wir anstelle zu Hause zu kochen, dann essen gehen? Oder wenn ich nicht mehr alles alleine schaffe, können wir vielleicht das aufteilen, dass, was weiß ich, Vorspeise, Nachspeise mitgebracht wird? Oder können wir uns einfach auf Würstel mit Kartoffelsalat einigen? Also so,
was auch durchaus gut schmeckt.
Eben, oder was anderes, ja. Und warum muss es immer, also genau, so, also es muss nicht. Es gibt da keine Verpflichtung. Es wird auch nicht am Ende kontrolliert. Der liebe Gott sitzt sicher nicht oben im Himmel und schaut, dann haben die richtig Weihnachten gefeiert, sondern es ist unsere freie Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeit, diese Zeit, auch die Adventszeit, zu verbringen.
Ja, ich denke, es ist auch, wie feiert man richtig Weihnachten? Fragezeichen. Ne? Also das ist ja, es ist ja nichts in Stein gemeißelt, wie du das gesagt hast.
Nee, wirklich nicht.
Dieser Stress, den wir in der Vorweihnachtszeit haben, in der Adventszeit oder auch an Weihnachten, gehen da Männer und Frauen anders mit um? Also wir haben jetzt sehr viel über Kommunikation gesprochen und ich kommuniziere, was meine Erwartung ist. Das schreibe ich jetzt eher den Frauen zu. Wie siehst du das?
Also ich denke, dass es da jetzt keine, ich habe jetzt keine Daten dazu gefunden, die das jetzt belegen könnten, ob da ein anderer Umgang ist. Ich glaube, insgesamt ist natürlich dieses Caring und zu Hause es schön zu machen und zu dekorieren und zu gucken, dass dann das Essen schön auf dem Tisch ist, eher tendenziell, ich würde jetzt mal sagen, der weibliche Part, um natürlich alle Klischees zu bedienen. Es gibt sicher auch Männer, die das durchaus sehen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt eher Lebenserfahrung, Erfahrung aus meinem Umfeld, dass es den Frauen dadurch auch ein bisschen wichtiger ist und die Erwartungen dadurch ein bisschen höher sind. Dieses, es soll cozy sein, es soll schön sein, an diesem Tag sollen alle zusammenkommen, friedlich, harmonisch. Und Männer tendenziell vielleicht sagen, Mai, ja, also ist halt ein Tag. Also Mai,
die sehen
morgen
das
ist er schon wieder vorbei. Und ich glaube, die haben da eine, also zumindest jetzt, was so ein bisschen meine Beobachtung ist, haben da so ein bisschen eine höhere Flexibilität. Aber ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, Männer in meinem Umfeld, die da sehr rigide sind und sagen, für mich ist Weihnachten nur dann Weihnachten, wenn wir das und das gegessen haben. Mhm. Ja, oder dieser Baum da steht und dann muss ich davor im Wald den fällen und holen und aufstellen und schmücken und dann ist das unser Ritual, unser Familienritual. Und wie gesagt, so Rituale sind ja nicht falsch, aber es ist genau, wie du sagst, der Punkt ist, wenn es dann zu einer Verpflichtung wird, die dann zu Stress ausartet, weil es vielleicht einfach mit den täglichen Anforderungen nicht mehr stemmbar ist, dann wird es problematisch. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, lasse ich etwas vom Weihnachtsritual weg? Oder lasse ich etwas von den anderen Verpflichtungen in meinem Leben weg? Das kann ich ja auch selbst steuern. Mhm. Wenn mir Weihnachten so wichtig ist und es so wichtig ist zu dekorieren, muss ich mich entscheiden und muss ich sagen, okay, dann dekoriere ich, aber dafür mache ich dann, gehe ich dann vielleicht auf eine Weihnachtsfeier weniger oder mache für den Kindergarten nicht auch noch den Baumschmuck und bastel da und stehe auf dem Weihnachtsbazar, sondern ich muss mich dann entscheiden und das muss ich ja eigentlich das ganze Jahr. Zeitmanagement oder ja, wie auch immer, vernünftige Einordnung von Tätigkeiten in meine verfügbare Zeit und Energie. Und das kann ich aber frei wählen, ja. Und natürlich, das muss man jetzt schon auch sagen, kommt dazu, dass doch Jahresende in den Unternehmen, in vielen Unternehmen oftmals wirklich die stressigste Zeit ist.
Oh ja,
also das ist, genau, und da kommen wir ja eben, kommen dann diese, genau diese, eigentlich diese Unmöglichkeiten aufeinander, die, also ich will die Besinnlichkeit, das ist aber unmöglich, weil es die stressigste Zeit ist. Jahres ist allein schon aufgrund der beruflichen Situation bei sehr vielen Menschen oder eben Schulsituationen oder so weiter. Also deswegen dann dieses, naja, es, ich kann nicht alles haben, es ist nicht möglich, also muss ich mich für irgendwas entscheiden.
Du hast gerade über Verpflichtungen gesprochen, da kommen wir zu Geschenken und Konsumdruck. Mhm. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Weihnachten im ursprünglichen Sinne gibt es so selten oder seltener, ne? Aber trotzdem schenkt sich jeder was. Und schenken sollte eigentlich was Schönes sein, aber dennoch ist es total stressig. Ich muss noch das holen und das und wer will denn und was soll ich dem schenken? Warum führt es zu so viel Stress? Bin ich wieder selber schuld, oder?
Also genau diese Warum-Fragen, die führen natürlich immer so nach hinten gerichtet in die Kausalität und dann eben in diese Schuldfrage. Deswegen finde ich die Frage schöner, wofür machen wir das denn eigentlich mit dem Schenken? Mhm. Und wenn wir uns überlegen, wofür wollen wir eigentlich schenken, dann kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Ursprung zurück. Also auch wieder zu der Frage, welches Bedürfnis steht dahinter? Nicht nur, weil alle schenken und weil man das halt macht und ich gar nicht mehr weiß, warum mache ich das eigentlich, sondern eher so dieses, wofür möchte ich es denn tun? Und wenn ich eben dieses Selbstbestimmte habe, wofür möchte ich es tun, dann fällt mir das auch leichter, zum Beispiel jemandem zu sagen, weißt du, ich habe jetzt tatsächlich nicht genau das passende Geschenk für dich gefunden, aber mir fällt bestimmt im Laufe des Jahres irgendwas ein, was dir eine Freude bereiten würde. Und dann muss das nicht an diesem Tag sein, beispielsweise. Oder ich kenne Leute, die sagen, ich gucke das ganze Jahr über, was könnte jemandem gefallen? Und ich hatte eine Freundin, die hat dann einfach im Februar schon die Weihnachtsgeschenke für die Freunde gekauft, wenn ihr im Februar halt irgendwas über den Weg gelaufen ist, wo sie gesagt hat, ah, das glaube ich könnte XY gefallen. Und das glaube ich ist eigentlich, dass es geht darum, an jemanden zu denken, es geht darum zu überlegen, was würde dem eine Freude bereiten. Und wenn ich jetzt die Socken aus Verlegenheit kaufe oder die Krawatte, weil mir nichts Besseres einfällt, dann kann ich das natürlich machen, aber ja, muss dann ja eigentlich nicht sein. Und es gibt auch Familien, die sagen, wir schenken uns nichts. Und dann ist, das ist zum Beispiel unsere Familie. Das Problem ist dann nur, dass dann natürlich trotzdem Geschenke da sind und zwar viele.
Das
also
sind
jedes
diese
Jahr wieder, wir schenken uns nichts. Und dann ist doch wieder unendlich viel unter diesem Weihnachtsbaum. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Geschenke mehr werden oder der Weihnachtsbaum kleiner, aber es ist auf jeden Fall voluminös und man denkt sich so, na toll, das hat ja wieder gut funktioniert. Und dann könnte es da auch Streit geben, dass dann meine Eltern zum Beispiel sagen, der eine dem anderen, du, wir haben gesagt, wir schenken uns nichts und jetzt kommt da wieder was, ich bin sauer, wenn du mir was schenkst. Und das Thema, das habe ich auch tatsächlich auch in einem, als Beispiel in einem, in dem letzten, vorletzten Buch, was ich geschrieben habe mit der Claudia Pusch, das selbstbestimmt aufgegriffen, weil da war das nämlich genauso, da war eine Klientin bei mir und die hat mir dann erzählt, dass sie etwas geschenkt bekommen hat, obwohl sie eigentlich sich ausgemacht hatte mit ihrem Partner, dass sie sich nicht schenken. Mhm. Und dann ging es darum, die innere Freiheit zu gewähren, dem anderen und sich selbst, erstens die Freiheit, Der andere darf aber, wenn er möchte. Es ist ja seine Entscheidung. Und selbst wenn wir es ausgemacht haben und er sich darüber hinweggesetzt haben, er hatte ja die Freiheit, das für sich zu entscheiden. Und ich kann die Freiheit haben, auch dann ein Geschenk anzunehmen, wenn ich kein Gegengeschenk habe. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, ob ich schenke oder nicht. Also, dass wir da auch wieder mehr bei uns bleiben, als immer nur an den anderen zu denken und darüber dann den Streit zu entwickeln. Mhm. Und die Enttäuschung, das hatte ich noch nicht so genau erwähnt, aber wichtiger Punkt ist, die Enttäuschung kommt ja so oder so, weil, also das ist ja oftmals die Befürchtung, ich will nicht die Erwartung ich will die Erwartung erfüllen, damit der andere da nicht enttäuscht ist. Ich will was Schönes schenken, damit der andere da nicht enttäuscht ist. Aber die Enttäuschung kommt ja eh, weil erstens treffen wir ganz oft nicht den Geschmack des anderen oder wir machen das Falsche oder wie auch immer. Also die Enttäuschung ist vorprogrammiert, die ist auch nicht schlimm. Das muss man aushalten und das können alle Menschen aushalten. Da geht es ja nicht um Leben und Tod. Also sich die Freiheit zu nehmen und in Kauf zu nehmen, dass man selbst enttäuscht sein wird, dass andere enttäuscht sein werden, lässt sich ja gar nicht verhindern.
Also bei mir ist es so, wenn wir ausmachen, wir schenken uns nichts, natürlich machen wir das auch öfters aus, in mir löst das immer einen wahnsinnigen Stress aus, wenn ich wirklich nichts habe, aber etwas geschenkt bekomme. Heißt das dann einfach aushalten oder hast du da irgendwie einen konkreten Tipp? Also es ist wirklich für mich, manchmal mache ich so, dass ich was im Auto habe, dass wenn mir jemand dann was schenkt, dann gehe ich zum Auto und sage, guck mal, ich habe auch was. Weil das in mir so Stress auslöst, dass ich nichts habe.
Ja, das ist ein bisschen, wenn wir es übertragen, wie das mit den Komplimenten. Also wenn dir jemand ein Kompliment macht und sagt, Mensch, ich finde, dass du eine ganz starke, tolle Persönlichkeit hast und du würdest sagen, ach nee, passt schon. Oder du würdest sagen, danke, aber du ja auch und du bist ja noch viel toller als ich. Dann ist es dieser Mechanismus. Und eigentlich würde für Selbstwertgefühl sprechen, dass ich etwas annehmen kann. Wenn der andere das ernst meint, dann nehme ich das an. Und ich muss ja deswegen nicht sofort was zurückgeben. Ja. Also ich kann es ja auch einfach stehen lassen. Und den anderen, ehrlich gesagt, würde das manchmal wahnsinnig freuen, wenn man nicht irgendwie ein Kompliment oder ein Geschenk abgewiegelt bekäme oder so. Also wenn ich, und das wirst du wahrscheinlich auch so empfinden, dass wenn du jemandem ehrlich sagen möchtest, du, ich freue mich, ich finde das toll, wie du bist, oder ich habe da ein Geschenk, ich möchte das wirklich aus Herzen, möchte ich dir das schenken. Und der sagt dann so, nee, nehme ich nicht an, weil ist ja, nein, passt schon. Oder, ah, warte, ja, danke, aber ich habe jetzt auch was für dich. Das schmälert ja eigentlich das Kompliment oder das Geschenk. Ja. Und deswegen wieder die Frage nach dem, was steht dahinter, wofür mache ich das? Also wenn es ein Ausgleich sein soll für, wir schenken uns exakt denselben Wert, also wenn es um Geld geht, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn es um die Bedeutung geht, dann müsste man es selber, wie du gesagt hast, aushalten, aber vor allem mit dem im Kopf habend, ich mache dem anderen ja auch eine Freude, wenn ich das freudig annehme und auch aushalte, es anzunehmen, ohne sofort zu, wieder zu, eigentlich damit aufzuwiegeln oder kleiner zu machen.
Genau, es ist eine Wertschätzung, also es macht quasi das Geschenk größer, oder?
Wenn ich es annehmen kann und dem anderen sagen kann, ich freue mich darüber, ja. Ich finde es noch schwieriger, wenn man Geschenke bekommt, die man wirklich doof findet und dann ehrlich zu sagen, oh, das finde ich schwierig, das kann ich auch noch nicht wirklich. Da muss ich, glaube ich, auch immer noch ein bisschen so notlügen oder so.
Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber da hat mir derjenige vorher gesagt, ich soll sagen, wenn es nicht gut ist, aber es ist trotzdem immer eine
da bin ich auch zu harmoniebedürftig, als dass ich das gut könnte. Das muss ich auch noch lernen. Also was heißt, muss ich lernen? Aber das würde mir mehr Freiheit geben und ehrlicher sein. Wenn man es genau überlegt, ist es doch ehrlicher, dem anderen zu sagen, du, vielen Dank, dass du dran gedacht hast und dass du die Mühe gemacht hast, was auszusuchen. Darum geht es ja. Aber irgendwie das Buch werde ich nie lesen, magst du es nicht jemand anderem schenken. Ich kenne Leute, die das gut können und ich bewundere das sehr, weil ich denke, boah, das zeigt echte Authentizität und Stärke oder Ehrlichkeit. Selbststärke meine ich, Selbstwert. Stärke.
Sehr interessant. Ich finde das sehr interessant. lass uns, wir haben es vorhin schon angesprochen, aber lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir zu uns selbst kommen, von außen auf diese besinnliche Situation schauen und an die Erwartungen und vor allem auch von außen auf unsere Resilienz. Warum an Feiertagen? Warum treten da die Konflikte einfach stärker auf?
Ja, weil eben Erwartungen kollidieren können. Also die stehen ja manchmal, entstehen die Erwartungen aus Wertevorstellungen. Also mir ist etwas sehr, sehr wichtig hat eine große Bedeutsamkeit für mich. Und das wäre ja zum Beispiel auch im Sinne des Resilienzfaktors Werte und Sinnorientierung und oder Bedeutsamkeit, aus der sich dann Sinn ergibt. Und das steht dann sehr stark vielleicht im Kontrast zu anderen. Also jetzt ein ganz kleines Beispiel. Ich habe die Erwartung, also aus dem Leben, ich weiß, da war ich ein Kind, da war ich mal bei der einen Großelternfamilie-Seite. Also die anderen Großeltern übrigens haben immer alleine Weihnachten gefeiert, haben gesagt, den Stress wollen wir gar nicht, macht ihr das alleine, wir machen es alleine und wir treffen uns dann im Restaurant am nächsten Tag. Aber die andere Familie, die wollte das immer so in klassischer Weise, Großfamilie. Und dann gab es diese Situation, dass ein Fisch gekocht wurde und dann sagt die eine Tante, das ist völlig falsch, der Fisch darf nicht in der Soße serviert werden. Oh, und die andere Tante sagt, der Fisch muss in der Soße serviert werden. Und so kommen eben so klare Erwartungen und Vorstellungen im Sinne meines Wertes, das ist natürlich jetzt ein banales Beispiel, aber es hat zu einem ausgewachsenen Streit geführt. Ach, und ich glaube, wir sind nicht die einzige Familie, wo sowas passieren konnte. Mhm. Und das ist genau dieser Clash of Erwartungen und Werten, die sich, also die Werte, die daraus, also aus diesen Werten, aus denen sich dann eben diese Erwartungen generieren. Und weil wir so präzise Vorstellungen haben, wie es abzulaufen hat, sind wir dann so starr und können dann auch schlecht dem anderen sagen, na gut, dann ist es halt anders, ist doch egal. Aber wir verknüpfen eben so viel damit und wir laden das emotional so stark auf. Und da wiederum kann ich dir nicht sagen, warum, weil es halt irgendwie so kulturell überliefert ist und so stark geprägt ist, dass wir dann sagen, es muss so sein. Und das macht diese hohe Potenzial für Konflikte.
Hast du da einen ganz konkreten Tipp, was ich in so einer Situation machen kann? Weil die wird wahrscheinlich auf die meisten von uns wieder irgendwann in den Weihnachtsfeiertagen zukommen. Was kann ich machen? Soll ich raus aus dem Zimmer gehen? Soll ich sagen, so jetzt stopp hier, wir machen jetzt das? Also gibt es da irgendwas, was ich praktisch tun kann?
Ja, also erstmal bei sich selbst anzufangen und zu überlegen, will ich jetzt überhaupt auch selber, weil wir tragen da ja alle dazu bei, will ich da jetzt mit meinem es sind ja überzogene Erwartungen, überhöhte Erwartungen, will ich mit meinen überhöhten Erwartungen in dieses Familientreffen gehen beispielsweise, oder kann ich davor schon ein bisschen regulierend für mich selbst eingreifen und sagen, ja, es ist ein Tag wie ein anderer, es ist halt ein Tag, an dem wir jetzt zusammen sind. Und selbst wenn der jetzt nicht 100% so stattfindet, wie ich mir das wünschen würde, da geht die Welt nicht davon unter. Also, dass ich davor schon so eine innere Flexibilität aufmache und sage, es muss nicht so sein. Es darf so sein. Ich freue mich, wenn es so ist. Aber wenn es anders läuft, ist es auch in Ordnung. Und dann kann ich vielleicht als Individuum über den Fisch in der Soße oder nicht in der Soße auch anders hinwegsehen und sage, mein Gott, dann ist er halt in der Soße, was soll's? Ja, ist ja nicht so wichtig. Und wenn ich so einen Konflikt mitbekomme, dann ist es natürlich auch wieder die Frage, also wie gehe ich da als Dritter mit? Also wenn ich quasi der Beobachter bin und da dazu sitze, ich kann jetzt eskalieren, indem ich reinschreie und sage, das ist doch nicht so wichtig, jetzt lass es doch mal bleiben und ihr macht schon wieder Weihnachten kaputt. Damit eskaliere ich. Oder ich würde sagen, ist jetzt nicht so schlimm, komm, wir setzen uns jetzt alle und jetzt genießen wir den Fisch, ist doch alles in Ordnung, so zum Beispiel, also dass man so ein bisschen runterreguliert. Und natürlich, wenn man merkt, das geht gar nicht, man kann auch nicht beruhigend eingreifen, kann man natürlich auch sagen, komm, lass uns doch mal kurz, also wenn man so merkt, wo es gerade so ein bisschen härter wird, und sagt, komm, lass uns doch mal kurz rausgehen, lass uns doch mal gerade ein kleines Weinchen in der Küche trinken und so, dass man versucht, da ein bisschen Distanz herzustellen und dann sagen, komm, jetzt einen Schluck Wein, atmen wir mal kurz durch und dann können wir auch wieder zurückgehen. Also ich glaube, es ist wichtig, da so einen Bruch reinzubringen und nicht auch noch Feuer ins Öl ins Feuer zu kippen. Also das, und dafür hilft es, dass man selber in einer Ruhe und Gelassenheit und vielleicht genau in dieser Besinnlichkeit, die man sich ja eigentlich wünschen würde, auch in diese Begegnungen geht. Und das kann ich selbst regulieren. Also, dass ich davor durchatme, dass ich mir davor überlege, ah, wie komme ich runter? Um was geht's eigentlich? Und um was geht's auch nicht?
Ja, also ich habe gerade total das Bild vor Augen. Also häufig gibt es ja auch diese Konflikte zwischen älterer Generation und den Kindern.
Ja.
Also die Älteren wollen ja noch eine Bibel lesen und dann wollen sie noch singen und dann müssen wir noch das Jesuskindchen in die Krippe legen. Da ist ja wieder dieses traditionelle Weihnachten. Und die Kinder eher auch Geschenke, ja?
Ja.
Und können es gar nicht erwarten. Und du als Mutter, also ich gehe jetzt von mir aus, bei uns ist das so, ich stehe dazwischen und denke mir, oh mein Gott, alles klar. Das heißt, ich muss wirklich in meiner Widerstandsfähigkeit da sein. Ich muss mir vorher sagen, so wird es sein. Und atme tief durch und versuch dann eben aus der Situation irgendjemand rauszunehmen. Ob das jetzt die Oma ist oder das Kind.
Ja, oder du überlegst dir, wie können wir den Ablauf denn so gestalten, dass alle auf ihre Kosten kommen. Mhm. Also das natürlich, du brauchst eine Widerstandsfähigkeit, aber eigentlich brauchst du, und das ist ja ein Teil der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, ist es eine situationsspezifische Flexibilität. Mhm. Also dass wir eben nicht sagen, das ist ja diese Starrheit, die uns eigentlich Stress macht und auch Energie kostet, können wir über Weihnachten auf alle Lebensbereiche übertragen, sondern dieses flexibel. Jetzt haben wir eine andere Situation als vor 10 Jahren. Jetzt gibt es da einfach kleine Kinder oder Kinder, die wollen ihr Geschenke. Also könnte man denn nicht auch das Prozedere umdrehen, dass die Kinder erst die Geschenke bekommen und dann das Jesuskind in die Krippe gelegt wird? Also so, dass man dieses dogmatische Starre rausnimmt und überlegt, wie können wir denn allen Beteiligten ihre Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen zumindest anteilig erfüllen und gleichzeitig das so zu erhalten, dass wir auch nächstes Jahr wieder zusammen feiern wollen. Weil irgendwann ist dann der Punkt, wo man vielleicht sagt, ja, jetzt geht's nicht mehr.
Das stimmt, ja. Da sind wir schon bei meinem letzten Punkt, den ich so ansprechen wollte, Selbstfürsorge und Grenzen setzen. Mhm. Wir haben ja jetzt viel darüber auch gesprochen, dass wir regulieren, also gerade unser Beispiel von jetzt, als Mutter regulierst du dann vielleicht und setzt alles um, damit die Ältere mit der jüngeren Generation zurechtkommt. Welche Rolle spielt dann Selbstfürsorge während der Feiertage nur für mich? Eine sehr, sehr große.
Ja, also Selbstfürsorge würde ja auch bedeuten, dass ich gut für mich sorge, indem ich zum Beispiel nicht alles selbst organisiere und schaue, wie kann ich den Konflikt lösen, sondern dass ich das Wort ergreife, selbst Verantwortung übernehme und sage, Leute, wir haben ja die und die Situation, was habt ihr denn für Ideen, wie wir das Problem lösen können? Mhm, also wir ziehen uns ja gerne Schuhe an, die gar nicht uns gehören und das ist, glaube ich, gerade vielleicht wirklich ein bisschen genderspezifisch, dass es sehr gerne Frauen machen, dass sie Verantwortung für Dinge übernehmen, für die sie gar keine Verantwortung haben. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, my circus, my monkeys. Not my circus, not my monkeys. Yes. Also ist es denn meine Verantwortung, meine Aufgabe? Muss ich mich denn um diesen Zirkus kümmern? Ist es denn mein Zirkus? Sind es meine Affen? Okay, es ist deine Familie, eure Familie, wie auch immer, aber es ist trotzdem nicht immer, also man muss sich das nicht immer als individuelle Verantwortung zuschreiben. Ich bin dafür verantwortlich, dass Weihnachten schön wird. Nee, jeder trägt dazu bei und jeder muss auch dazu beitragen, weil ich alleine kann es gar nicht regulieren und steuern. Und allein das, glaube ich, ist ein wirklich, wirklich hilfreicher Punkt, im Sinne der Selbstfürsorge, dass ich gut für mich sorge, indem ich eben kläre, wo liegt welche Verantwortung, wo habe ich Einfluss und wo habe ich ja gar keinen Einfluss darauf. Mhm. Und dass ich diese Verantwortung dann auch abgebe und da lasse, wo sie ist. Und eben auch verstehe, ich kann die Erwartungen der anderen gar nicht vollumfänglich erfüllen. Ich bin nicht für das Glück der anderen zuständig. Da muss schon jeder für sich selbst sorgen. Ich kann eine Art Boden bereiten. Ich kann dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen einigermaßen stimmig sind. Aber den Rest muss jeder selber beitragen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene als auch Senioren. Und das, glaube ich, ist schon mal sehr hilfreich, weil dann kann ich nämlich auch sagen, Leute, ich bin jetzt mal eine Stunde weg. Macht ihr mal. Weil ich da nicht vollumfänglich für alle jede Minute zuständig bin. Und dann kann ich sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren, ich mache jetzt mal einen besinnlichen Weihnachtsspaziergang und macht ihr doch mal, spielt ihr mit euren Geschenken, legt ihr das Jesuskind in die Krippe, lest ihr euch noch ein bisschen aus der Bibel vor. Ich mache jetzt mal gerade nichts. Ja, und trotzdem in Ordnung. Ja. Und dann hat jeder so seine Bedürfnisse befriedigt. Und wenn dann jemand sauer ist und sagt, das kannst du doch jetzt nicht bringen, dann ist das seine oder ihre Sache und ihr Thema oder sein Thema. Und da darf ich mich nicht von abbringen lassen. Das ist das Thema Grenzen setzen. Also wenn ich dann einknicke, habe ich vielleicht ein überhöhtes Harmoniebedürfnis oder habe eben noch nicht gelernt, Nein zu sagen. Weil daran stirbt ja niemand. Und ich mache ja nichts Böses, wenn ich sage, ich gehe jetzt eine Stunde um den Block, damit ich selber danach wieder entspannter und gelassener in die Situation zurückkomme. Also ich mache das ja eigentlich auch, um für andere dann wieder da sein zu können. Und das ist wirklich wieder dieses, ich muss es dann bei den anderen lassen. Wenn die dann enttäuscht sind, dann ist es deren Problem und nicht meins. Dann haben die wirklich überhöhte Erwartungen an mich, die ich gar nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen möchte. Und dann müssen die mit ihrer Frustration klarkommen. Und in den meisten Fällen ist es ja auch möglich. Und man kann sowas natürlich auch im Vorfeld schon kommunizieren und sagen, übrigens, nur dass ihr euch nicht wundert, ich werde dann, und nicht um Erlaubnis fragen, darf ich dann, sondern ich werde dann zwischen, was weiß ich, Abendessen und Bescherung oder nach der Bescherung oder wann auch immer oder vormittags, ich werde dann mal eine Stunde spazieren gehen, das ist mir wichtig, oder ich gehe dann heute Abend übrigens um 10 Uhr nach Hause und bleib nicht bis um 2 Uhr wie letztes Jahr. Und dann sagt vielleicht dann so, oh, mit angezogener Handbremse, ja, mir tut es jetzt gut und tut mir leid, wenn das für euch eine Enttäuschung ist, aber ich brauche das, damit ich dann auch den 25. und 26. gut durchstehe. Oder ich gehe nicht in die Kirche mit, ach echt, gehst du nicht mit, warst du doch jedes Jahr, dieses Jahr gehe ich nicht mit in die Kirche. Aber euch ganz viel Spaß, könnt ihr doch sehr gerne auch trotzdem machen, ist doch auch in Ordnung.
Damit hast du auch schon meine nächste Frage beantwortet, welche Strategien es gibt, um Zeit für sich selbst zu finden. Ist einfach eine klare Ansage, ja. und das dann auch durchzuziehen. Auch, was ich wichtig finde, ohne Erwartung an andere wiederum. Ne? Also wenn ich einen Weihnachtsspaziergang plane, muss ich dann nicht sagen, ihr geht mit und bin dann enttäuscht, wenn keiner mitgeht.
Nein, genau, in jede Richtung. Jeder darf das für sich selbst entscheiden. Also wirklich, jeder Mensch darf für sich selbst entscheiden, solange er den anderen damit nicht schädigt, das ist ja klar, also wirklich jetzt nachhaltig schädigt. Ich meine jetzt nicht, dass der andere dann frustriert oder enttäuscht ist, das ist keine Schädigung. Mhm. Also, weil es gibt's ja manchmal so, dass man sagt, ja, aber wenn du mich lieben würdest und wenn du Weihnachten wichtig finden würdest, wenn du unsere Familie wertschätzen würdest, dann würdest du jetzt mitkommen. Das ist Erpressung. Ja, das ist nicht, das ist genauso wenig wertschätzend wie in die andere Richtung. Und genauso würde ich dann sagen, wenn mir das ein Bedürfnis ist, spazieren zu gehen, dann ist das mein Bedürfnis und damit tue ich ja niemandem weh. Also das, ich schade ja niemandem damit. Ja. Genau. Und also ja, das für sich selbst und aber auch im Vorfeld vielleicht auch schon kommunizieren kann, manchen helfen, die sagen, so spontan kriege ich es da nicht hin. Aber wenn ich schon in der Früh sage oder schon am Vorabend sage, dann ist es schon deutlich leichter. Und man kann ja auch wirklich mit kleinen Dingen starten und vielleicht auch nicht erst an Weihnachten. Vielleicht mag man das ja davor schon mal üben, dass man zum Beispiel, wenn man schon weiß, oh, das wird schwer mit meiner Mutter, weil die erwartet dann immer das und das, dass man vielleicht auch da schon mal Kleinigkeiten ändert im Alltag, im Vorfeld und dann zum Beispiel nicht jeden Sonntag um 11 Uhr anruft, sondern sagt, du Mama, dieses Wochenende geht's nicht, nächstes wieder. Also, dass man schon so mit kleinen Erwartungsenttäuschungen lernt, seine Grenzen zu setzen, um dann an Weihnachten nicht das erste Mal sich abgrenzen zu wollen. Ob das dann gelingt, bezweifle ich. Also, das sollte man schon im Alltag lernen und nicht erst an Weihnachten.
Das heißt, diese Resilienz muss man einfach üben.
Genau, also dieses, also ich meine, Resilienz ist ja ein Riesenkonzept, aber wenn wir jetzt mal so diese Punkte, die wir besprochen haben, nehmen, ja, dann ist Selbstfürsorge, dieses auf sich achten, seine Grenzen, seine Bedürfnisse kennen, ist eine Übungssache und kommunizieren ist eine Übungssache und Erwartungen durchschauen, hinterfragen und sich selbst ein bisschen in den Erwartungen zu regulieren, ist eine Übungssache, die ich ja nicht nur an Weihnachten brauche, sondern die das ganze Jahr über sehr hilfreich sein kann. Insofern, ja, würde ich vorschlagen, frühzeitig zu beginnen.
Das war wahnsinnig interessant. Vielen Dank für die letzten fast 45 Minuten.
Wow, ich danke dir. Es ging sehr schnell vorbei für mich.
Ja, für mich auch. Das war Wahnsinn. Aber was ich jetzt so wirklich mitgenommen habe, ist Kommunikation. Das weiß man ja, aber das nochmal so richtig um die Ohren gehauen zu bekommen. Kommuniziere, was du willst, was du erwartest und überdenke deine Erwartungshaltung, aber auch die von anderen und sag dann für dich, nee, ist nicht meine. Not my monkeys.
Genau, und letzter Satz dazu, das hatte ich vorher noch vergessen. Ich kann auch nicht erwarten, dass andere mir ansehen, wenn es mir zu viel wird. Das gibt es ja auch oft, dass ich sage, das müssten die doch merken, dass mir das jetzt langsam zu viel wird. Nein, das muss ich kommunizieren, also genau, in jede Richtung.